Wir haben jetzt schon 2 Tage über Ehe und Familie nachgedacht. Wir haben über die Zeit nachgedacht und über die Gesellschaft, in der wir leben. Und ich möchte gerne heute mit euch wirklich ein Kapitel lesen, was mich schon lange fasziniert, weil ich mich immer freue, wenn in der Bibel man so Perlen findet, wo Gott auf ganz engem Raum ganz vieles erklärt. Und vor allen Dingen so erklärt, dass ich es auch verstehen kann. Und Richter 13 ist so ein Kapitel. Es geht in Richter 13 um eine Ehe. Ich will mal einen ganz kurzen Vorspann machen, bevor wir den Bibeltext lesen. Und man merkt, wenn man das Buch Richter liest, also ihr kennt wahrscheinlich so ein bisschen das Buch Richter, es hat so eine Einleitung, Kapitel 1 und 2. Da gibt es in Kapitel 1 Unterlassungssünden und Kapitel 2 die Tatsünden und dann ab Richter 17 ist dann das Chaos, wo man am liebsten gar nicht weiterlesen will, wo genau die Ernte eingebracht wird, die man in Richter 1 und 2 gesät hat. Und dazwischen baut Gott einen Zwischenteil und gibt uns 7 Biografien von Richtern. Und dazwischen wieder unterbricht er plötzlich die Botschaft, also das ist jedenfalls mein Eindruck. Und in Kapitel 13 sagt er mitten unter dem dunklen Hintergrund, ich muss euch mal eine Ehe vorführen. Und ich finde es einfach spannend, wenn ich in der Bibel Zeuge werde einer Ehegeschichte. Also Gott gibt mir das Privileg, dass ich zuhören kann, wie ein Mann und eine Frau miteinander reden. Und das, was mir sehr viel Mut macht in Richter 13, ist, in einer Ehe ist immer, also hoffentlich, ein bisschen Dynamik vorhanden, also Leben. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass sich Dinge verändern. Ich glaube, jeder, der hier verheiratet ist, also wir machen jetzt ja so Freizeiten zwischen Silber und Gold, wenn man 25 Jahre verheiratet ist, darf man dann zu uns kommen, wenn man noch lachen kann. Und die Leute, die dann kommen, die dürfen dann schon mal einen Bogen ausfüllen. Bitte gib doch mal deiner Ehe eine Note von 1 bis 10. Die Frauen stürzen sich auf dieses Blatt, die Männer gehen sofort aufs Klo. Also die wollen da nicht ausfüllen. Und das ist denen oberpeinlich. Und dann sagen mir die Männer, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich sage, wie lange bist du verheiratet? 25 Jahre? Noch nie drüber nachgedacht? Ob du eigentlich eine gute Ehe führst oder eine schlechte? Und ich liebe es dann, diese Männer zu ärgern. Und Gott weiß das alles. Und ich möchte euch einfach sagen, dass Gott uns sehr gut kennt. Er weiß auch, wie wir ticken. Und es ist auch nicht so, dass Gott so ganz weit da oben ist und er lebt in seiner heiligen Atmosphäre und deine irdischen Probleme, die du hier hast, dass du dann denkst, ja, da kann Gott sowieso nichts mit anfangen. Und er äußert sich auch nicht dazu. Und das ist falsch. Und das ist gerade das Schöne an der Bibel. Die Bibel ist... Das ist einfach ein Buch zum Leben. Ich liebe dieses Buch. Und als ich Richter 13 gelesen habe, dann habe ich das nochmal gelesen und nochmal gelesen. Und das habe ich euch gestern schon erzählt. Was mache ich, wenn ich von irgendwas begeistert bin? Ich renne als erstes zu meiner Frau und kaue ihr ein Ohr ab und erzähle ihr alles, was ich in Richter 13 gefunden habe. Und ja, irgendwann bleibt ihr nichts anderes übrig, als mir zuzustimmen. Und dann teilt sie meine Begeisterung und ja, cool. Und so haben wir eigentlich alle beide unsere Freude an diesem Kapitel. Und ich möchte jetzt diesen Text lesen, weil ich glaube, dass es gut ist, wenn wir immer einen Gottesdienst mit einem Bibeltext beginnen. Richter 13, Vers 2. Es war ein Mann aus Zorha vom Geschlecht der Daniter. Sein Name war Manoah. Und seine Frau war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trinke weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, denn ein Nasier Gottes soll der Knabe sein, von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Und die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen. Sein Ansehen war wie das Ansehen eines Engels Gottes. Sehr furchtbar. Und ich habe ihn nicht gefragt, woher er sei. Und seinen Namen hat er mir nicht kundgetan. Und er sprach zu mir, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun trinke weder Wein noch starkes Getränk, ist nichts Unreines. Denn ein Nahseher Gottes soll der Knabe sein, von Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Da flehte Manoah zu dem Herrn und sprach, bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch nochmal zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Und Gott erhörte die Stimme Manoahs. Und der Engel Gottes kam nochmals zu der Frau, als sie auf dem Feld saß und Manoah, ihr Mann, nicht bei ihr war. Da eilte die Frau und lief und berichtete es ihrem Mann und sie sprach zu ihm, siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir gekommen ist. Und Manoah machte sich auf und ging seiner Frau nach. Und er kam zu dem Mann und sprach zu ihm, bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Und er sprach, ich bin's. Und Manoah sprach, wenn nun dein Wort eintrifft, was soll die Weise des Knaben sein und sein Tun? Und der Engel des Herrn sprach zu Manoah, vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Von allem, was vom Weinstock kommt, soll sie nicht essen. Und Wein und starkes Getränk soll sie nicht trinken und soll nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie beobachten. Und Manoah sprach zu dem Engel des Herrn, lass dich doch von uns aufhalten, so wollen wir dir ein Ziegenböcklein zubereiten. Und der Engel des Herrn sprach zu Manoah, wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer opfern, so opfere es dem Herrn. Denn Manoah wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zu dem Engel des Herrn, was ist dein Name, dass wir dich ehren, wenn dein Wort eintrifft? Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Da nahm Manoah das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Er aber handelte wunderbar. Und Manoah und seine Frau sahen zu, und es geschah, als die Flamme von dem Altar gen Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Und Manoah und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Und der Engel des Herrn erschien Manoah und seiner Frau fortan nicht mehr. Da erkannte Manoah, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zu seiner Frau, wir werden gewisslich sterben, denn wir haben Gott gesehen. Aber seine Frau sprach zu ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er nicht ein Brandopfer und Speisopfer aus unserer Hand angenommen. Und er hätte uns dies alles nicht gezeigt, noch uns zu dieser Zeit dergleichen vernehmen lassen. Die Frau gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Simson. Also es geht in dieser Geschichte um Manoah und seine Frau. Leider, wir wissen nicht, wie sie heißt. Das finde ich ein bisschen schade. Und das steht alles auf meiner To-Do-Liste, wenn ich in den Himmel komme, dass ich Gott meine ganzen Fragen stellen kann. Und eine Frage wäre, Mensch, warum hast du uns den Namen von der Frau nicht mitgeteilt? Denn wir merken, dass die Frau etwas Besonderes ist. Also, ein ganz normales Ehepaar, genau wie du und deine Frau oder du und dein Mann. Sie leben und sie haben ein Problem. Sie haben kein Kind. Und es fällt uns auf im Alten Testament, dass uns sehr viele Ehen begegnen, die unfruchtbar waren, die kinderlos waren. Alle Patriarchen hatten unfruchtbare Frauen, bis Gott ihren Mutterleib geöffnet hat. Und das ist ein Bild davon, dass wir uns nicht wundern müssen, wenn wir eine Ehe haben, wo Gott uns eine Last auflegt. Und das erlebe ich immer wieder, wenn ich irgendwo hinkomme. Du triffst ein Ehepaar, das kann jünger sein, das kann älter sein. Und sehr viele tragen eine Last mit sich herum. Das kann Kinderlosigkeit sein, die eine große Last sein kann, aber das können ganz andere Probleme sein. Und Gott weiß das. Und jetzt entscheidet sich Gott, dieses Ehepaar zu besuchen. Und ich glaube, dass ihr das schon mal gehört habt, wenn im Alten Testament etwas steht vom Engel des Herrn, da dürfen wir annehmen, dass es sich wirklich um die Person Jesu handelt, der in alttestamentlicher Weise auf diese Erde kommt und den Menschen erscheint. Und das steht hier im Vers 3, der Engel des Herrn erscheint der Frau. Und ich habe mich natürlich gefragt, wenn Gott meine Ehe besucht, zu wem würde er kommen? Und das ist eigentlich die Frage, die ich dir gerne stellen würde. Es ist doch so spannend, dass Gott es liebt, sein Volk zu besuchen. Vielleicht können wir mal aufschlagen, 1. Mose, Kapitel 3. Da ist diese herrliche Szene im Garten Eden. Und da steht im Vers 8, und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Also Gott erschafft die ganze Schöpfung, er erschafft am sechsten Tag den Menschen, dann setzt er ihn in einen Garten, die Rahmenbedingungen sind super. Und dann geht Gott los und besucht diesen Menschen abends, wo es kühl ist. Einfach um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und daran hat sich ja nichts geändert. Das ist ja ein Bogen, der sich durch die ganze Bibel zieht. Gott liebt es, bei den Menschen zu wohnen. Wenn du Offenbarung 21 aufschlägst, da steht dort ein Vers und der lautet, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und das ist und bleibt ein Wunder. Wenn ihr mich fragt, warum macht Gott das, dann kann ich es dir nicht erklären. Aber Gott, das merkt man in jedem Bibelbuch, liebt es, sich dem Menschen zu offenbaren und bei dem Menschen zu wohnen und die Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Und jetzt entscheidet sich Gott, ich werde auf die Erde gehen und ich werde dieses Ehepaar besuchen. Und ich möchte gerne, dass ihr heute nach Hause geht und wenn ihr verheiratet seid, dass ihr mit eurem Ehepartner euch mal über die Frage unterhaltet, Mensch, Paul oder Kevin oder wie auch alle heißt, was denkst du, wenn Gott uns besuchen würde, zu wem würde er gehen? Soll ich euch sagen, wohin er gehen würde? Er würde zu der Person gehen, die eine Antenne hat, die überhaupt damit rechnet, dass Gott zu mir redet. Und das ist meine Frage, die ich dir auch gerne stellen würde. Gehst du eigentlich davon aus, dass Gott durch sein Wort zu dir persönlich redet? Damit er reden kann, glaube ich, müsstest du die Bibel lesen. Wie soll er sonst zu dir reden? Da sehe ich schon mal heute in Deutschland eine gewisse Schwachstelle, weil wir Luther irgendwie falsch verstanden haben, als er gesagt hat, das Wort sollen sie lassen stehen. Und dann lassen wir das Wort stehen und nehmen es nicht und lesen nicht darin. Also ich werbe sehr dafür oder ich plädiere dafür, bitte lest die Bibel in einer Erwartungshaltung, dass Gott zu euch reden wird. Ich habe euch gestern ein Beispiel erzählt, was ich erlebt habe, als ich Sprüche 31, Vers 8 gelesen habe. Dann steht da ein Imperativ und der lautet, sei eine Stimme für die Stummen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja Gott, wen meinst du denn eigentlich? Bis mir, da ich immer so ein bisschen langsam im Hirn bin, bis mir klar wurde, ja, er meint ja mich. Also er redet ja zu mir. Und sofort habe ich drei Ausreden. Gott, es gibt neben mir noch 8 Milliarden andere Menschen. Rede bitte zu denen. Ich kann ja nicht gemeint sein, weil die Aufgabe ist viel zu groß. Und außerdem, vielleicht habe ich auch schlecht geschlafen. Also lesen wir lieber einen Psalm. Und dann suchst du dir was anderes. Aber du kriegst es irgendwie nicht los. Und dann legt Gott noch einen nach und noch einen nach. Und irgendwann wird dir unmissverständlich klar, jawohl, Gott redet zu mir. Jetzt will ich nicht sagen, dass Gott alle 10 Minuten zu mir redet, aber wenn Gott zu mir geredet hat, dann war das immer, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe und habe sein Wort gelesen. Dann pflegt Gott zu uns zu reden. Eine zweite Gelegenheit, wo Gott sehr oft zu mir redet, ist, wenn ich in der Gemeinde sitze. Deswegen werbe ich sehr dafür, regelmäßig die Gemeinde zu besuchen. Es ist etwas Besonderes, wenn das Volk Gottes zusammen ist, um auf das Wort Gottes zu hören. Nicht ich rede hier zu dir. Ich sitze in 3 Stunden wieder im Flieger, vergiss meinen Namen, vergiss einfach alles. Gott redet zu uns durch sein Wort. Und hier in Richter 13 macht Gott sich auf und er erscheint der Frau. Und das ist für mich eine Frage, ob es vielleicht so ist, dass wir Männer etwas unterbelichtet sind, was unser geistliches Leben angeht. Und ob es vielleicht in deiner Ehe auch so ist, dass deiner Frau erscheint und nicht dir. Jetzt will ich überhaupt keine Abwägung machen, dass die Frau weniger wert ist oder dass Gott immer zu dem Mann gehen muss. Das will ich überhaupt nicht sagen. Da ist ein Ehepaar und da ist ein Mann und da ist eine Frau. Und wer hat eine Antenne? Also wir machen seit 25 Jahren Familienfreizeiten und dann sitzen wir abends zusammen mit ganz vielen Ehepaaren. Und ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass die Männer so langsam wegdrusseln oder sich Gedanken machen über ihr Netflix-Abo. Und die Frauen bombardieren mich mit einer geistlichen Frage nach der anderen. Und da denke ich immer, wer ist denn hier eigentlich wach und wer schläft denn eigentlich? Ja, und dann werde ich schon mal deutlich und ich sage, ihr lieben Männer, wenn ihr nicht langsam wach werdet, wenn ihr nicht irgendwo auf den Dachboden eure Bibel wieder runterholt und wenn ihr nicht irgendwie langsam wieder auf Drehzahl kommt, dann habe ich große Sorgen, ob das so gut ist. Also, zum Glück kenne ich euch nicht, ich weiß nicht, was bei euch zu Hause läuft. Und die Frage, zu wem Gott gehen würde, die müsst ihr für euch selbst beantworten. In diesem Fall erscheint er der Frau und er gibt der Frau eine, ja, wie ich finde, eine herrliche Botschaft. Er sagt zu der Frau, pass auf, du wirst schwanger werden. Und das ist auch wieder etwas für die Bodenständigkeit der Bibel. Er gibt der Frau eine Nachricht, die heute eigentlich jede Schwangere bekommt, wenn sie den EFA-Test positiv bestanden hat und endlich schwanger ist. Das ist nichts Neues, dass eine Schwangere kein Alkohol trinken sollte, oder? Habt ihr schon mal gehört? Das wird leider ignoriert, sehr stark. Und ich habe mit Pflegekindern zu tun. Also ich habe nicht selbst welche, aber wir sind in... Also es gibt in Deutschland ein Netzwerk christlicher Pflegeeltern und da bin ich schon mal als Referent und ich liebe die Arbeit, die sie tun. Und ganz viele Pflegeeltern bekommen ein neugeborenes Kind, das dürfen sie direkt aus der Klinik abholen, was man sofort seiner Mutter wegnimmt. Und dieses Kind ist dann oft von einer Mutter, die während ihrer Schwangerschaft Alkohol konsumiert hat. Und neulich habe ich von einem Fall gehört, wo ein Kind geboren wurde mit 2,4 Promille. Alkohol im Blut. Und dieses Kind hat eine Krankheit, die nennt man klassisch FAS, also fetales Alkoholsyndrom. Und man weiß, wenn Gott kein Wunder tut, wird dieses Kind nie ein normales Leben führen können. Ich habe einen sehr guten Freund, der hat eine Tochter aufgenommen, als sie frisch geboren war. Sie ist heute 18. Und er hat zu mir gesagt, Klaus, ich spare mir jetzt mal den Namen, die wird nie unser Haus verlassen. Sie wird nie alleine leben können. Das ist jetzt mal das Ende der Fahnenstange. Und ich bin ja immer dafür, die Bibel erstmal wörtlich zu lesen. Also alle mal Arm hoch, wer ist gerade schwanger? Also nein, müsst ihr nicht. Also bitte trinkt kein Alkohol. Das steht hier als erstes. Aber da steckt natürlich noch viel mehr dahinter. Dann sagt Gott als nächstes, dein Sohn soll ein Nasir werden. Und das ist ja eine interessante Personengruppe. Ein Nasir, das war eine Person, wenn man jetzt 3. Mose liest, da gab es ja unendlich viele Anordnungen. Du sollst, das darfst du alles nicht machen. Und dann gibt es plötzlich einen Break in 3. Mose und dann sagt Gott, es gibt übrigens noch eine spezielle Form, mir zu dienen. Und zwar nicht, wenn ich dich dazu verdonnere, sondern wenn du freiwillig mir dienen willst. Und das war das Merkmal und das Kennzeichen eines Nasirs. Der kommt aus freien Stücken zu Gott und dann sagt Gott, okay, wenn du dich für mich entscheidest, dann trinke ich kein Alkohol, kein Schermesser, also ist bei mir auch nicht nötig. Und das sind die Regeln, die ich für dich aufgestellt habe. Und das ist doch ein verkappter Hinweis für uns heute. Also ich habe 6 Kinder und ich habe natürlich für meine Kinder gebibbert und gebetet, dass sie sich bekehren. Das heißt, jeder, der Vater und Mutter ist, erlebt, dass alle Kinder, die wir haben, wenn sie sich bekehren, dann sind sie Nasir. Also sie haben sich ja freiwillig entschieden. Ich kann sie ja nicht verdonnern. Also ich würde es am liebsten und ich habe es auch immer wieder versucht, aber sie haben sich erfolgreich gewehrt. Und ich wusste ganz genau, dass ich diesen Zugang zu ihren Herzen nicht habe. Entweder sie kommen eines Tages zu mir in die Küche und sagen, Papa, ich möchte mich übrigens taufen lassen, ja. Und dann habe ich immer 2 Taschentücher gebraucht und dann ging es wieder. Und dann habe ich mich gefreut und dann dachte ich, hey, da ist wieder ein Nasir. Der ist alleine gekommen in die Küche. Der ist alleine in die Gemeinde gegangen und hat gesagt, hey, ich möchte mich gern taufen lassen. Und der Letzte, der hat sich jetzt im November taufen lassen, da war minus 5 Grad. Und mal so ein, ich habe ihn zu sehr verwöhnt. Also er hat sich eine Hot Tube besorgt, damit er seine Taufe überlebt. Ja, haben auch richtig eingeheizt. Und dann sollte er getauft werden. Da haben sie gemerkt, oh, es sind 55 Grad, so heiß. Muss man erst mal warten. Und dann Man will ja auch seine Taufe überleben, also bis auf den alten Menschen. Aber er ist wieder rausgekommen. Kein Schermesser. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Ist das nicht schön, dass Gott für ein ungeborenes Kind einen Plan hat? Weil wenn du heute merkst, dass du schwanger bist, du wirst ein Kind bekommen, dann wisse, dass das Kind, was du in dir trägst, längst einen Plan hat, den Gott für deine Kinder entworfen hat. Und das macht doch unser Leben zu einem Genuss, oder? Ich weiß es nicht. Also Jugendliche, die heute ohne Gott groß werden, die sind verdammt daran zu glauben, dass sie ein Zufall sind. Sie sind eine sinnlose Anhäufung von Molekülen, im Gegensatz zum Geschöpf Gottes. So, jetzt werde mal, frag mal Ari, der ist gerade wach, frag mal Ari, wenn der älter wird und bei ihm vertieft sich der Gedanke, ich bin sinnlos. Meine Mutter ist sinnlos, mein Vater ist sinnlos, meine Geburt war sinnlos, mein Leben ist sinnlos und auch mein Tod ist sinnlos. Und dieser Tod dieser 26-jährigen Frau in Spanien, die sexuell missbraucht wurde und dann staatswegen getötet wurde, ist doch ein Alarmzeichen ohne Ende. Denn sie lässt sich nicht das Leben nehmen, weil sie vergewaltigt wurde, sondern sie lässt sich das Leben nehmen, weil sie einfach keinen Sinn in ihrem Leben findet. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen begegnen kann. Also ich bin jetzt 65. Wenn ich wüsste, die ganze Quälerei in den letzten 65 Jahren war völlig sinnlos, würde ich morgen in die Schweiz gehen und meine Pille schlucken. Aber was jetzt noch kommt, ist künstliche Hüfte und Kopfwackeln. Ja, das kann ich mir ersparen. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass es nicht so ist, sondern Gott sagt schon zu dieser Frau, dein Sohn, den du gebären wirst, der wird das Volk Israel von den Philistern retten. Und so ist das mit jedem Kind, was hier gerade in der Kinderstunde ist. Gott hat für jedes Kind einen Plan, deswegen ist so ein Kind wertvoll. Und wir sind natürlich alle ganz hippelig und gespannt, was mit den Kindern mal wird, ja? Was wird Gott mit ihnen machen? Was hat er für einen Plan? Und können wir als Eltern mithelfen, dass wir Gottes Plan nicht im Wege stehen, sondern dass wir unsere Kinder irgendwie gut vorbereiten? Oder wie wir gestern gelesen haben in Lukas 1, Vers 17, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zuzuführen. So, gehen wir mal zurück zu den zwei Süßen hier. Also Manoah und seine Frau. Was machst du als Frau, wenn du schön regelmäßig deine Bibel liest, du hast eine Beziehung zu Gott und du merkst, dein Mann, der fischt immer noch im Trüben. Ich möchte mal einen Tipp für Frauen geben, wie ihr mit geistlich trägen Männern umgehen dürft. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr ärgert ihn permanent, präsentiert ihm jedes Mal zum Frühstück seine Schwächen und sagt ihm, weißt du, geistlich bist du eigentlich ein Totalausfall. Und ich sage dir als Mann, das kommt nicht gut an. Von seiner Frau ständig sein Versagen und seine Fehler vorgehalten zu bekommen, da muss man schon gerade irgendwie frisch aus dem Urlaub kommen, wenn man das gut verkraftet. Aber ihr habt eine zweite Variante und die zweite Variante, das ist ein Geheimnis, können die Männer ja mal weghören, ist, ihr reizt eure Männer zum Guten. Ihr macht sie neugierig. Und das kann ich nur sehr schlecht ertragen. Also wenn meine Frau mir mitteilt, dass sie gerade Jesaja 58 genießt, dann gehe ich sofort hoch in mein Zimmer und ärgere mich erstmal darüber, dass ich nicht gleich weiß, was da steht. Und dann stürze ich mich darauf und renne dann 15 Minuten später wieder runter. Ja, ich freue mich auch drüber. Ja, genau. Die Frau kommt und sagt zu ihrem Mann, hey Manoah, stell dir vor, Gott war bei mir. Kannst du dir das Gesicht von Manoah vorstellen? Der saß da bei seinem Frühstücksei, dem fällt der Salzstreuer runter und er sagt, wie bitte? Und ich hätte auch gern das Gesicht von der Frau gesehen. Also ich meine, Gott lässt uns einfach Mäuschen sein, wo die zwei jetzt am Frühstückstisch sitzen. Ja? Und die Frau, und bitte ihr Frauen, nehmt euch diese Frau zum Vorbild. Geht bitte so mit euren Männern um. Wenn ihr merkt, ich muss den geistig wach küssen, dann macht das so, wie sie es macht. Und erzählt einfach euren Männern, was ihr mit Gott erlebt habt. Sie macht ja nichts anderes. Sie gibt nicht an. Sie sagt, ich habe Besuch von Gott bekommen. Und sie erzählt ganz brav, was er ihr alles erzählt hat. Und dann hat sie auch noch eine kleine frohmachende Nachricht für ihren Mann. Stell dir vor, ich bin schwanger. Also meistens nehmen Männer das, glaube ich, positiv auf. Also ich bin überzeugt, dass das Ehepaar dafür gebetet hat. Und wir merken, Manoah wird wach. Was steht im Vers 8? Da flehte Manoah zu dem Herrn und sprach: Bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch nochmals zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Zwei Sachen kann man aus dem Vers lernen. Das erste ist, Manoah hat seine Frau verstanden, er hat sich neugierig machen lassen und er fängt an zu beten. Er betet. Und vielleicht war das seit langem das erste Gebet, was er gesprochen hat. Und ihr könnt euch vorstellen, dass seine Frau sich gefreut hat. Und was betet er? Er betet genau das, was seine Frau sich gewünscht hat. Er betet: Herr, das möchte ich auch mal erleben. Das heißt, du erzählst irgendjemand, was du mit Gott erlebt hast, und das löst bei dem ein Syndrom aus, dass er das gerne auch erleben will. Und dieses Ehepaar hat miteinander zu tun. Und ich sage nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Ehe nicht dynamisch ist, dass bei euch nicht noch irgendwas passiert, dass ihr nicht miteinander reden könnt. Und vielleicht kann man doch mal ehrlich auch darüber reden, dass wir den Mut haben, auch ein Problem anzusprechen oder ein Defizit anzusprechen, ohne dass wir Männer gleich dermaßen eingeschnappt sind, dass sie wieder zwei Wochen Ruhe zu Hause ist. Manoah geht auf die Rede seiner Frau ein und dann sagt er: Bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, bitte nochmal. Das ist so ein erstes Lebenszeichen. Hervorragend. Also da kriegt Manoah den ersten Pluspunkt. Und das Zweite, was er sagt, das habe ich gestern schon erwähnt und ich will es gerne nochmal wiederholen für die, die nicht da waren. Manoah versteht, was es bedeutet, Vater zu werden. Er bekommt eine Prophezeiung: Du kriegst einen Sohn, du wirst Vater. Und Manoah merkt sofort: Ich bin damit überfordert. Und deswegen betet er: Herr, wenn wir einen Sohn kriegen, dann schick bitte eine Bedienungsanleitung mit. Also ihr kennt alle IKEA-Schränke, ja, oder? Also wenn du mehr wie 65 Seiten hast, dann fange ich nicht an. Aber als ich einen Sohn bekommen habe, als erstes Kind, dann hätte ich mir sehr gerne eine Bedienungsanleitung gewünscht. Also ich habe, obwohl ich schon 26 war oder ich glaube sogar 27, ich habe dermaßen Panik geschoben, als dieser Wurm bei uns im Stubenwagen lag und er guckte mich an und ich wusste genau, irgendwann fängt er an, ganz komische Fragen zu stellen. Und er bewegt sich, ja, er macht die Augen auf und er sieht mich und denkt: Oh, das ist mein Vater. Und ich sage dann zu ihm: Oh, Frieda, Grüße, aber du bist mein Versuchskarnickel, also ich habe es noch nie gemacht. Und so haben wir uns langsam angenähert. Aber wir haben doch einen gewissen Respekt davor. Und da würde ich mich freuen, hier sitzen ja auch ein paar Ältere, so ab 50. Wenn ihr erlebt, dass hier junge Frauen sitzen, die sich gerade mit ihren Kindern abquälen, dann betet doch bitte für sie. Wir denken immer: Ja, die Zeit ist bei uns vorbei. Also bei mir ist sie vorbei, ich tuddel jetzt 14 Enkel. Aber wir können doch für die Eltern beten, die Verantwortung tragen für die Kinder und die sich genau so fühlen, wie ich mich damals gefühlt habe, als mein ältester Sohn in seinem Stubenwagen lag. Und Kinder sind und bleiben herausfordernd, sie machen Arbeit, es ist anstrengend. Und die Welt, in der diese Kinder groß werden, die wird immer schwärzer. Also dürfen wir dafür beten. Und Manoah bekommt den zweiten Pluspunkt, nicht nur, weil er anfängt zu beten, sondern er betet sogar noch das Richtige. Also manchmal sind unsere Gebete auch ein bisschen deplatziert, aber dieses Gebet war richtig gut. Er sagt: Herr, jetzt kriegen wir ein Kind, bitte hilf uns und sag uns, was wir mit dem Knaben tun sollen. Vers 9, Gott erhört die Stimme Manoahs. Da ist ein Mann, der wird geistlich wach, der fängt an, den Kontakt zu Gott zu suchen. Und Gott sagt nicht: Naja, komm erst mal 3 Jahre regelmäßig in die Gemeinde, besuch die Hauskreise und trag dich im Reinigungsteam ein. Er erhört die Stimme. Und ich finde das so gnädig von Gott, dass er auf den winzigste Lebenszeichen, was wir ihm geben, geht er ein. Ich habe gestern etwas über Manasse gesagt. Vielleicht können wir den Vers doch noch mal lesen, weil 2. Chroniker berichtet über Manasse. Und das ist 2. Chroniker 33. Und da steht in 2. Chroniker 33, Vers 12, als er bedrängt war, flehte er den Herrn, seinem Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Und er ließ sich von ihm erbitten und erhörte sein Flehen. Und Manasse, das war kein Mensch, das war ein Unmensch. Das war das Letzte. Wo ich das erste Mal gelesen habe, war ich enttäuscht von Gott. Ich sage, Gott, du kannst doch nicht den Manasse annehmen. Das war so ein Dreckskerl, der seine Kinder durchs Feuer gehen ließ, der schlimmere Sünden begangen hat, als Israel überhaupt begangen hat und als die Nationen, die Gott ausgetrieben hat. Und dann kommt der in Bedrängnis und fängt einmal an zu winseln und dann erhörst du den. Ja, sag Gott, das mache ich. Und er macht es genauso mit Manoah. Er hört auf Manoah. Wir werden jetzt merken in der Geschichte, die weitergeht, dass Manoah noch nicht der geistliche Überflieger war. Gott erhört die Stimme Manoahs. Bitte lest mit mir den Text. Und der Engel Gottes kam nochmals zu der Frau. Ach so. Also Manoah hatte so ein bisschen die Antenne rausgezogen, aber er hatte immer noch keinen Kontakt. Und dann könntest du als Frau denken, ja, was war das denn jetzt? Es fängt da plötzlich an zu beten und abends sitzt er wieder bei Netflix. Also das ist so mein Lieblingsthema. Und dann sage ich euch, jede Entwicklung, die wir in unseren Ehen erleben, die ist peu à peu, Stück für Stück. Das erlebst du als Frau, das erleben wir als Männer. Wir würden am liebsten manchmal so einen Senkrechtstart hinlegen. Wir würden zu Gott sagen, ja, ich habe alles kapiert. Ich habe alles geregelt, alles weggeschmissen. Jetzt geht es nur noch so. So geht das nicht. Manchmal quälen wir uns Schritt für Schritt durchs Leben. Und wir wachsen eben langsam. Wir wachsen. Ich erlebe gerade, wie mein Enkel wächst. Der ist mit 700 Gramm geboren. 3 Stück Butter. Und dann fängt er an zu wachsen. Und dann hat er 1000 Gramm. Und 1200 Gramm. Und dann haben wir so eine WhatsApp-Gruppe. Und dann schreibt die Mutter immer, er hat 1230 Gramm. Da denke ich immer, meine Schwiegertochter heißt Priska. Ich sage, Priska, melde dich wieder, wenn er 50 Kilo hat. Oder? Und ich finde es auch gemein, dass jeder sich freut, wenn er zunimmt und ich nicht. Also, nein. Also ich bin so ein ungeduldiger Typ. Ich komme irgendwo hin und denke ich immer, es muss jetzt Wumms machen und dann ist alles fertig. Ja? Und dann sehe ich, wie so ein Baby, so ein Kind sich ins Leben hinein quält. Und wächst und es dauert ewig, ewig. Und wir brauchen so viel Geduld. Und genauso ist das in unserem geistlichen Leben, auch in unserem Eheleben. Manchmal würden wir uns wünschen, oder du wünschst dir vielleicht als Frau, jetzt muss doch mein Mann das irgendwie kapiert haben. Der war doch schon mal auf einem guten Weg. Kleiner Rückfall. Und als es klingelt und die Frau geht an die Tür und Gott steht schon wieder da, dann hat die Frau vielleicht zu Gott gesagt, warum denn schon wieder zu mir? Aber der Mann war unten im Keller bei der Modelleisenbahnplatte oder ich weiß nicht, wo er war. Die Bibel schreibt jedenfalls, dass die Frau auf dem Feld saß und Manoah, ihr Mann, war nicht bei ihr. Und das sind zwei Sachen, die müssen wir einfach in unseren Ehen irgendwie hinkriegen. Deine Frau hat nicht die Pflicht, auf dem Feld zu sitzen. Wirklich nicht. Das habe ich gestern schon gesagt. Ich wünsche euch, wenn ihr schwanger werdet, dass ihr ein Fest feiert. Also, oh, ja, kann man ruhig machen. Und dass ihr dann sagt, dass ich jetzt Mutter werden darf, ist ein großes Glück und ich werde Mutter sein. Ich werde aufhören zu arbeiten. Ich gehe nicht mehr auf das Feld. Denn mein Feld ist eigentlich zu Hause. Und irgendwie hat der Manoah nicht die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass die Frau entspannt zu Hause sein konnte. Sie musste auf das Feld. Also, ich werde irgendwo im himmlischen Bistro sitzen mit Manoah und seiner Frau und wir werden dann nochmal Richter 13 durchhecheln. Ich möchte wissen, wie es wirklich war. Ich werde auch mal Noah fragen, was hast du dir dabei gedacht, deine Frau immer noch arbeiten zu schicken? Ich erlebe heute christliche Männer, die definieren sich über ihre Frauen und über deren Erfolg auf ihrer Arbeitsstelle. Und da sage ich ihnen, seid ihr bekloppt? Lasst doch eure Frauen in Ruhe. Geht ihr ordentlich arbeiten? Kommt pünktlich nach Hause? In den ersten 10 Ehejahren sind Überstunden verboten. Mir sagte mal ein Vater, der 2 kleine Kinder hatte, ach, sagt der Klaus, ich mache immer zwischen 17 und 19 Uhr Überstunden. Ich sage, wieso? Ja, da ist zu Hause ganz schön viel los. Ich sage, du, wenn es noch körperliche Züchtigung gäbe, würde ich bei dir sofort anfangen, ja? Ich sage, gib mir deine Telefonnummer und ich rufe dich die nächste Woche an und du bist jetzt jeden Tag um 16.30 Uhr zu Hause. Und dann begibst du dich in den Wahnsinn deiner Familie, damit deine Frau den Wahnsinn überlebt. Ja, du, weißt du überhaupt, was du sagst? Ja, ich weiß, was ich sage. Ich habe 6 Kinder gehabt. Aber manchmal denke ich, was geht denn uns vor, oder? Und auf dem Heimweg Blumen kaufen. Als zweites steht hier, Manoah war nicht bei ihr. Liebe Männer, das ist nicht normal. Also jetzt könntet ihr sagen, ja Klaus, wo bist denn du gerade? Also okay, ja, schlechtes Vorbild, aber ich habe eine Ausrede. Ich bin heute Abend wieder bei meiner Frau und ich freue mich drauf. In 1. Mose 2, Vers 24 definiert Gott die Ehe und die besteht aus 3 Teilen. Ein Mann verlässt Vater und Mutter. Das bedeutet, du bist ein eigenständiger Mensch und bist lebensfähig, entscheidungsfähig und kannst unabhängig von deinen Eltern leben. Und ich plädiere nach wie vor dafür, laut und deutlich, wenn Leute heiraten, verlasst das Haus eurer Eltern. Punkt. Es gibt eigentlich, gut, ich brauche meinen Chauffeur noch, aber ich brauche eigentlich, gibt es keine Ausrede. Das zweite ist, wir werden unserer Frau anhangen. Wisst ihr, was da im Hebräischen steht? Wir kleben an ihr. Wir kleben. Es gibt einen herrlichen Vers. Also 5. Mose ist gerade so mein Studienbuch. Da steht in 5. Mose 30, Vers 20, indem du deinen Gott liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Und immer wenn anhängen in der Bibel steht, steht dort eigentlich kleben. Also nicht kleben so wie Uhu, der nicht hält, sondern fest verklebt, eine unlösbare Verbindung. Und 1. Mose 2, Vers 24 zeigt, dass wir aus Geist, Seele und Leib bestehen. Und deswegen kann man nochmal allen jungen Leuten sagen, dass sie in der richtigen Reihenfolge ihren Ehepartner kennenlernen sollen. Also zuerst sollen wir erstmal ein Mann werden und nicht ein Hampelmann sein, sondern ein Mann. Und ein Mann kann alleine leben und kann auch eine Frau aufnehmen, für sie sorgen und ihr diesen Schutzhafen bieten, die sie braucht. Und als nächstes fangen wir an, uns mit der Frau zu verkleben. Das hat immer noch nichts mit Sexualität zu tun, sondern damit, dass ich anfange, diese Frau kennenzulernen. Wie sie tickt, wie sie denkt, was sie für Ziele hat, was sie liebt, was sie freut, was sie traurig macht. Und dann werden wir ein Fleisch sein. Und heute wird es andersrum gelebt. Wir springen zuerst ins Bett, dann gibt es Frust ohne Ende. Und hinterher versucht man überhaupt mal den kennenzulernen, mit dem man gerade geschlafen hat. Und das funktioniert nicht. Wenn man mit jemandem Geschlechtsverkehr haben will, muss man ihn vorher kennen. Sonst wird man keinen erfüllten Geschlechtsverkehr haben. Einfach nur mal als Zwischeninformation. Und Manoah, er ist einfach nicht da. Und ich finde im Alten Testament so viele Männer, die einfach nicht bei ihrer Frau sind. Und ich finde es schade. Wir machen seit 20 Jahren Ehevorbereitungsseminar. Und bei jedem Ehevorbereitungsseminar stellen mir Männer die Frage, Klaus, wie viel Freiraum habe ich noch? Und ich pflege kurze und klare Antworten zu geben und zu sagen, keinen. Ich wollte doch in Skiurlaub fahren mit meinen Kumpels. Ja, das kannst du machen, aber dann hör auf zu heiraten. Wie kann ich gar nichts? Die Panik im Blick. Natürlich, wir bleiben Persönlichkeiten und wenn meine Frau mich heiratet, dann gibt sie nicht ihre Identität auf. Das ist ja wohl klar, oder? Aber Gott sagt, nicht umsonst heiratet ihr und verklebt euch. Und es wäre nett, dass, wenn ich dich treffe, dass ich auch deine Frau treffe. Und ich habe einen geistlichen Mentor gehabt, dessen Markenzeichen war es, wenn der irgendwo war, war seine Frau in seiner Nähe. Also sie haben es einfach geliebt, alles zusammen zu machen. Der hat dann viele Beerdigungen gemacht und so. Ich habe den oft durch die Gegend gefahren. Nur einmal, dann sind wir nach Polen gefahren zusammen, haben da Gemeinden besucht. Da konnte seine Frau irgendwie nicht und dann war ich sein Gesprächspartner. Und dann habe ich von ihm auf meiner 9-stündigen Autofahrt einen Abriss bekommen über den gesamten Zweiten Weltkrieg. Er brauchte immer jemanden, der ihm zuhört. Ich glaube, seine Frau wusste schon, wie der Zweite Weltkrieg war. Also es war einer der wenigen Momente, wo er nicht mit seiner Frau zusammen war. Und es ist mein Ziel, auch wenn ich älter werde, und wir sind jetzt 38 Jahre verheiratet, dass es der Normalzustand ist, dass wenn ich irgendwo bin, dass meine Frau in der Nähe ist. Also nicht, dass die mir irgendwas hinterhertragen muss, aber ich meine, wir können doch auch überlegen, ob wir nicht Dinge zusammen machen können. Arbeiten, die Gott uns zusammen schenkt. Manuel war nicht da. Und das ist ein Beweis dafür, dass unser Wachstumsprozess so peu à peu geht, so Schritt für Schritt. Also Manoah hat begriffen, es wäre gut, wenn ich in Kontakt mit Gott komme. Er hat auch so einen emotionalen Ausbruch, das kann ich irgendwie sehr gut nachvollziehen. Aber er sinkt dann hinterher wieder etwas müde in sich zusammen und hat dann doch wieder die Hälfte vergessen. Was macht die Frau? Die fängt an zu schmollen, zieht sich zurück, kauft sich eine Landlust und sagt, es hat keinen Sinn mit dem Typen. Nein, mach das bitte nicht. Also Landlust darfst du lesen, aber resigniere nicht. Da eilte die Frau und lief und berichtete es ihrem Mann. Dieselbe Tour. Und sie sprach zu ihm, hey, Manoah, der Mann ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir gekommen ist. Und Manoah machte sich auf und trottelte seiner Frau nach. Er ging seiner Frau nach. Das Rezept für Frauen, ihren Mann geistlich wach zu küssen, funktioniert und du musst dranbleiben. Und es funktioniert auch bei Manoah. Ich möchte einfach schon mal das Ende vorwegnehmen, damit ihr wisst, wo die ganze Geschichte hingeht. Und die Geschichte geht nach Vers 19 am Ende. Er aber handelte wunderbar, Vers 20 am Ende. Und Manoah und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Man beachte die Reihenfolge, Manoah und seine Frau, sie fallen auf ihr Angesicht zur Erde. Wisst ihr, was Gott in eurer Ehe am Ende erreichen will? Nicht, dass ihr 4 Kreuzfahrten machen könnt im Jahr, sondern Gott möchte, dass ihr in einer guten Rollenverteilung als Ehepaar zu Anbetern werdet. Das ist das Ziel. Und ich glaube auch, dass das Kerngeschäft einer christlichen Gemeinde ist, Gott anzubeten. Es ist nett, dass wir eine Predigt haben dürfen, aber ich würde hier sehr dafür werben, das tue ich überall, wohin ich komme, bitte lasst Anbetung das Kerngeschäft der Gemeinde sein. Dafür hat Gott uns herausgerettet. Gott möchte von uns angebetet werden. Wer soll ihn denn in Balingen anbeten, bitte, wenn ihr das nicht tut? Und anbeten, das muss kein... Anbetung ist viel harmloser und einfacher, als wir denken. Wir falten einfach unsere Hände und wir schauen den Herrn an. Wir preisen ihn für das, was er ist und auch für das, was er getan hat. Also dahin läuft die ganze Geschichte. Und wir sehen jetzt Schritt für Schritt, wie Gott das tut. Also wir müssen Gas geben. Ich würde mir freuen, wenn nicht nur der Manoah seiner Frau hinterherläuft, sondern wenn sich das irgendwann mal umdreht und die Frau in den Genuss kommt, ihrem Mann hinterherzugehen. Damit meine ich nicht, wer vorne und wer hinten laufen darf, da sind wir wieder im Islam. Das ist natürlich Quatsch. Es geht darum, wer Verantwortung für eine Beziehung übernimmt und ob deine Frau sich darauf verlassen kann, dass du wirklich vorangehst als Mann, dass du einen Plan hast und ein Ziel hast. Und deiner Frau auch glaubwürdig vorleben kannst, da wollen wir beide hin. Und das Ziel für jede Ehe, die hier existiert, ist, dass wir Gott anbeten. Und nicht nur am Sonntag. Gibt es Zeiten bei euch in der Woche, wo ihr als Ehepaar Gott anbetet? Wenn nicht, habt ihr das Wesentliche bisher aus den Augen verloren. Also, Manoah kommt, geht seiner Frau hinterher im Vers 11 und er kommt zu dem Mann Und dann sagt er, bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? War eigentlich überflüssig, oder? Und der Mann antwortet, ich bin's. Und immer wenn Gott antwortet mit, ich bin's, dann wissen wir, dass er der betreffenden Person etwas zu sagen hat. Denn ich bin, ist sein Name aus 2. Mose 3. Und wenn Gott sich offenbart und er sagt, ich bin der, ich bin, dann weiß sofort der, der zuhört, ach, es ist ja Gott. Und dieser Trichter geht dem Manoah ganz am Ende auf. Dann wiederholt Gott nochmal alles. Das finde ich so ein bisschen frustrierend. Also Manoah sagt zu dem Engel des Herrn, was sollen wir denn machen? Gott ist so gnädig, wiederholt nochmal alles, aber eigentlich hat Manoah das alles schon mal von seiner Frau gehört. Kommt dir das bekannt vor? Also meine Frau sagt mir zweimal was und ich sage dann, naja, ich gucke immer nochmal nach. Sagt meine Frau, sag mal, glaubst du mir nicht? Entschuldigung. Also Vers 13 und 14 hätte man sich sparen können. Und dann tritt Manoah in Aktion im Vers 15 und man denkt immer, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich möchte euch zeigen, dass das eine mit dem anderen sehr viel zu tun hat. Denn der Manoah sagt jetzt, okay, wir kriegen ein Kind, Gott hat auf uns gehört, es ist sehr schön, wir müssen ihm dafür was zurückgeben. Und das funktioniert nie, weil es ist auch albern, oder? Also wie willst du Gott in seiner Währung was zurückgeben? Es geht einfach nicht. Also Gott überschüttet uns ja normalerweise in unserem Leben mit guten Dingen. Also wenn ich jetzt einen Zettel hätte und ich müsste aufschreiben, wofür ich alles dankbar sein kann, würde ich meinen Flieger verpassen. Wir haben das mal mit Kindern gemacht, wir haben die Kinder verdonnert, schreibt bitte mal auf, wofür ihr dankbar seid. Kinderfreizeit. Dann hatten wir die Kinder abends im Bett, hatten alle ihre Morphiumspritze und da war Ruhe. Und dann hat einer der Betreuer zu mir gesagt, Klaus, wir machen das jetzt auch. Ja, ich sage, ey, das war für die Kinder. Nee, wir machen das auch. Na, dann haben wir alle einen Zettel genommen, dann haben wir angefangen. Und ihr müsst das wirklich mal machen. Setzt euch einfach heute Abend mal hin. Jeder kriegt einen Zettel. Schreib auf, wofür du dankbar bist. Und dann kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. Wir hatten mal so einen Ari-Verschnitt bei uns, der war schon 18. Der wollte FSJ machen. Und der saß dann frühst bei mir am Frühstückstisch. Nein, ich liebe Ari. Aber der bei uns war, der hat dann gesagt, oh, sag, hast du Bauchschmerzen? Nein! Ich habe gerade auf mein Handy geguckt, meine Mutter hat Geburtstag. Na, ich sage, fantastisch. Da schreib ihr einen Brief. Hat er mich angeguckt wie nach einer Stoffwechselstörung. Ich sage, wenn deine Mutter Geburtstag hat, dann schreib ihr. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, ich sage, das ist doch wunderbar. Das ist eine Premiere. Nee. Ich sage, hast du nichts, wo du dich bei deiner Mutter bedanken kannst? Ich sage, du bist 18. Kannst du mal ein bisschen zurückgucken? Ich sage, mir fallen ein paar Sachen ein. Ich kenne dich, kenne deine Mutter. Nee. Und dann musste der bei uns arbeiten, Wohnkraut und so. Und ich sah ihn alle halbe Stunde, ständig. Ich sag, du, denk an den Brief, ne? Ja. Zum Mittagessen trafen wir uns wieder, habe ich ihm Briefmarke rübergeschoben. Ich sage, ich übernehme das Kuvert und die Briefmarke. 18 Uhr hat er einen Brief eingesteckt. Das ist der erste Brief an seine Mutter. Ich habe gefeiert ohne Ende, oder? Weil in dem der ist wach geworden und der hat sich gedacht, okay, mit 18 gibt es ja doch zwei Sachen, für die ich vielleicht danken müsste. Oder, aber warum trainieren wir das nicht viel früher? Warum nehmen wir nicht unsere Kinder oder unsere Enkel, wenn sie 7 sind oder wenn sie 8 sind, dann kriegen sie einen Stift, ein Blatt Papier, schreib auf, wofür du dankbar sein kannst. Aber Gott sagt, die Gütigkeiten, die ich für dich bereitet habe, die kannst du mir nicht bezahlen. Also stell dir vor, ich müsste Gott etwas wiedergeben für meine Frau. Wie viel Kamele müsste ich bezahlen? Also ich bin auch sehr preiswert an meine Frau gekommen. Ich musste gar nichts bezahlen. Aber ich habe auch 2 Töchter und als die einfach so weggeheiratet wurden, da habe ich auch gedacht, na, liebe Schwiegersöhne, ich habe mich hier 19 Jahre abgequält und ihr kommt einfach und pflückt den Apfel und geht. Ja? Also Elena müsst ihr mal fragen. Die müsste an sich den Stall voller Kamele haben. Da ist nichts hängen geblieben, ja? Ich habe einen guten Freund, der hat einen Sohn, der hat jetzt eine Frau aus Kamerun geheiratet. Und als die ganze Hochzeit vorbei war, kamen dann die Mitschwieger aus Kamerun und flüsterten ihm ins Ohr, wir haben hier mal einen Zettel, da haben wir mal aufgeschrieben, dass Brautgeld, was anfällt, das müsstet ihr dann noch in Afrika übergeben. Da habe ich gedacht, das gefällt mir, oder? Kann man ja noch nachträglich berechnen. Aber ich meine, 6 Kamele für meine Frau wäre kein adäquater Preis. Und wir haben gestern gelernt, dass Gott uns unsere Frauen gegeben hat. Meine Frau ist unbezahlbar. Und da kann ich auch nicht ein Ziegenböcklein nehmen und Gott das hintun und sagen, hier, vielen Dank. Und Gott sagt, ich werde es nicht annehmen. Dieses Leistungsprinzip ist Quatsch, das geht nicht. Aber, sagt Gott, du kannst mir ein Brandopfer opfern. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Wiedergutmachungsprinzip und Brandopfer opfern? Das ist einfach, dass du deine ganze Freude Gott zeigst und etwas Freiwilliges bringst, das keiner von dir gefordert hat. Stell dir vor, damals Israel, Wüste, Stiftshütte, du hast einen Nachbarn, plötzlich geht der Stall auf, der nimmt sein letztes Rind und zieht los Richtung Stiftshütte. Und dann denkst du, na, wahrscheinlich Ehebruch oder so. Schwere Sünde. Fragst du ihn noch, was ein Sündopfer? Und der, die geistlichen Lieder unterm Arm, nö, es geht mir saugut. Aber warum gehst du denn mit dem Rind zur Stiftshütte? Brandopfer. Ich habe heute Morgen Psalm 47 gelesen. Ich hab so eine Freude an Gott und ich bete ihn an. Und heute früh wurde mir klar, ich soll mein Rind nehmen und ich opfere es. Das gehört komplett Gott, ich werde nichts davon essen. Es ist ein Brandopfer. Keiner hat mich dazu gezwungen. Also ein Brandopfer war immer ein freiwilliges Opfer. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Anbetung. Also ihr habt aus Serbien so ein bisschen mitgenommen, ab und zu mal zu singen zu Hause. Ja, ich finde das so mega. Bitte kultiviert das in euren Häusern. Fangt wieder an zu singen. Mit euren Kindern, mit euren Enkeln. Das ist Anbetung. Einfach abends, bevor man in der Falle verschwindet, nochmal ein Lied zu singen und sagen, Gott, der letzte Gedanke heute Abend gehört dir. Ich bete dich an, ich preise dich, gute Nacht. Also das Brandopfer durfte er darbringen. Und dann steht im Vers 17, und jetzt merken wir, wie der Manoah Schritt für Schritt richtig zur Höchstform aufläuft. Er sagt, so Gott, jetzt möchte ich noch deinen Namen wissen. Was ist dein Name? Und Gott ist genauso wie die Frau von Manoah. Gott antwortet so ein bisschen spannend, oder? Also was würdest du denken, wenn du Gott fragst und er sagt, naja, wieso fragst du mich eigentlich nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Und später steht hier im Vers 19, er handelt wunderbar. Also Gott ist so, wie er heißt. Wenn er wunderbar ist, dann handelt er wunderbar. Ich habe eine goldige Tochter, die musste mal eine Silvesterfreizeit vorbereiten und dann sagt sie, Papa, wir machen eine wunderbar. Ich sage, was machen wir, eine wunderbar? Ja, wir machen eine wunderbar, ich habe eine Idee. Ich sage, das verstehe ich nicht. Ja, ich habe eine Tafel aufgebaut und mit viel Kreide und davor 4 Stühle. Und da kann man sich hinsetzen und alle Gäste, die kommen, die sollen ihre Wunder aufschreiben, die sie in dem Jahr mit Gott erlebt haben. Und das ist dann unsere Bar, das ist die wunderbar. Wunderbar. Alkoholfrei natürlich. Im nächsten Jahr kam sie an, dieses Jahr machen wir eine Dankbar. Ja, ich sage, hast du noch mehr Ideen? Also wenn du Kinder mit Ideen hast, da brauchst du so viel Kraft. Aber ich habe es nie vergessen. Und ich sage, Hanna, coole Idee, eine Wunderbar. Und an der Wunderbar denken wir an den Wunderbaren, oder? Und Gott tut Wunder, Gott tut Wunder. Zielgerade. Am Ende von Vers 19 steht, er aber handelte wunderbar und Manoah und seine Frau sahen zu. Bitte erlebt Sachen zusammen. Manoah und seine Frau sehen zu. Du als Mann und deine Frau, ihr seid zusammen und ihr schaut einfach zu, was Gott tut. Und wenn man zusammen zuschaut, was Gott tut, das ist so ein Genuss. Nichts bringt unsere Ehen besser zusammen, als wenn wir gemeinsam das Handeln Gottes erfahren. Und die Krönung, und damit sind wir am Ende, von Vers 20 ist, dass Manoah und seine Frau sehen zu und sie fallen auf ihr Angesicht zur Erde. Merkt ihr, was das Kapitel für ein Reichtum enthält, wie das Schritt für Schritt eigentlich immer besser wird, und eigentlich kannst du streichen, es wird immer besser. Und am Ende liegen die beiden auf ihren Knien und sie beten Gott an, und genau da will Gott euch hinhaben. Ihr müsst Gott nicht beweisen, wie toll ihr seid. Ihr müsst nicht alles 10-mal besser machen als die anderen, sondern Gott will einfach nur, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn ehren. Und alles andere ist sekundär in unserem Leben. Und jetzt könnte man denken, alles gut, auf geht's. Da kommt plötzlich Vers 22. Und also wenn ich richtig was brauche, was mich erheitere, dann lese ich diesen Vers. Stell dir mal vor, die beiden sitzen wieder am Frühstückstisch. Frühstücksei, Salzstreuer, Manoah guckt seine Frau an und sagt zu ihr, hey Holde, wir werden sterben. Ja. Also, ich kann es manchmal nicht fassen. Also ertappst du dich schon mal als Mann, dass du so komplett daneben liegst und einfach nur Blödsinn erzählst? Ja? Und es war ja gar nicht so blöd. Also Manoah hat einfach gedacht so, in eine Richtung. Der wusste, wer Gott sieht, der muss sterben. Und dann hat er nachgedacht, ich habe gerade Gott gesehen. Und dann wurde ihm klar, der Engel des Herrn, das ist ja Gott, wir werden jetzt sterben. War nicht so ganz dumm. Also Männer können auch ihre Aussagen begründen, aber es passt irgendwie nicht, ja? Und dann sagt die Frau, ach du Schreck, ich besorge schon meine Doppelgrabstelle. Und das finde ich so, es finde ich einfach so herrlich. Diese Frau sagt, Manoah, mein Guter, ich mache dir noch ein Ei und in den 5 Minuten, bis es gut ist, würde ich dir mal meine Sicht der Dinge erklären. Meine Sicht der Dinge ist, ich bin schwanger. Und Gott hat gesagt, dass der Sohn geboren wird. Wir haben gerade ein Brandopfer dargebracht. Und dann hat er uns die ganze Zukunft prophezeit. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Das macht keinen Sinn, dass wir jetzt sterben, oder? Ja, und so geht die Geschichte aus und am Ende steht lapidar, Simson wird geboren. Also, ihr lieben Frauen, ihr seid nie sicher vor kleinen Rückfällen eurer Männer. Und ich glaube, dass es eure Stärke ist, dass wir als Ehepaar zusammenstehen. Manchmal hakt es vielleicht bei euch mal aus, dann müssen wir Männer aushelfen. Aber als in 1. Mose, 1. Samuel 25, der David unterwegs ist zu seiner Grillparty bei Nabal und will dessen ganzen Schafe töten und die Männer auch mit, dann gibt es eine Frau, die stellt sich diesem ganzen Zug entgegen und du kannst ja mal versuchen, 400 Männer aufzuhalten, die unterwegs sind zu einem Grillabend. Das wird sehr schwierig. Und sie steht da und sie sagt, David, was du jetzt vorhast, das macht keinen Sinn. Du wirst König werden. Und wenn du meinen Mann tötest, dann ohne Ursache. Der hat es nicht verdient, dass du ihn tötest. Ich warne dich. Und dann wirst du eines Tages König sein und es wird dir zum Vorwurf werden. Tu es nicht. Und dann hört der Daniel auf sie, der David auf sie, und er sagt folgenden Satz über die Abigail. Und das ist ein toller Satz. 1. Samuel 25, Vers 32. Und David sprach zu Abigail, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich an diesem Tag mir entgegengesandt hat, und gesegnet sei dein Verstand. Und das habe ich schon sehr oft zu meiner Frau gesagt. Sie segnet sei dein Verstand. Wenn ich mal eine Aushake habe oder beschließe, sofort zu sterben, dann denkt meine Frau, wir sollten noch 2 Wochen weitermachen. Also manchmal sind wir einfach nicht auf der Höhe. Und Manoah war nicht auf der Höhe. Er hat Gott nicht verstanden. Aber das ist legitim und dazu leben wir zusammen als Ehen. Und dann kann man sich doch so freuen, dass man im entscheidenden Moment einen Partner hat, einen Ehepartner, mit dem man verklebt ist, der einen wieder runterholt und sagt, du, lass mich erstmal in Ruhe mein Kind kriegen, dann können wir ja hinterher sterben. Sie sind nicht gestorben. Es war ein Irrtum. Und das macht diese Geschichte so irgendwie nachvollziehbar, oder? Das ist nicht die Geschichte, die so ganz heilig ist und alles ist perfekt und wir sitzen dann hier unten und denken, na, da können wir uns eh nicht mit vergleichen. Doch, mit Manoah kann ich mich sehr gut vergleichen. Ich habe schon so oft gesagt, wir werden sterben. Und dann muss meine Frau kommen und mir sagen, Klaus, ich glaube es nicht. Und ich wünsche uns allen, dass unsere Ehen diese Dynamik behalten, dass wir bereit sind, uns zu verändern und dass wir das auch lernen. Und dass wir irgendwann in unserem Leben an den Punkt kommen, dass wir gemeinsam mit unserer Frau auf die Knie gehen und Gott anbeten. Und dass wir uns als Männer möglichst häufig in der Nähe unserer Frau aufhalten.